Versteht ihr mich? Preist den Herrn. Vater, ich möchte zu dir kommen, dich verherrlichen, dich rühmen, dich loben. Herr, für dieses wunderbare Vorrecht, dein Wort zu haben und dein Wort austeilen zu dürfen. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen, dass es nicht mein Verdienst ist, sondern Herr, dass es dein Wille ist und dass du weißt, dass ich sehr schwach bin und dass ich deine Kraft brauche. Herr, gerade jetzt bitte ich dich um deine Salbung. Herr, dass nicht unser Raum erfüllt wird mit theoretischem Wissen über den Brief, den wir heute durchnehmen. Herr, sondern dass dein Wort uns ergreift, uns verändert. Herr, dass wir es von dir nehmen, was du zu sagen hast. Herr, und inspiriere jedes einzelne Teilstück aus deinem Wort heute Morgen. Und ich preise dich für deine Liebe und ich preise dich, Herr, für deine Gegenwart. Herr, und ich danke dir für deine Salbung. Amen. Ich habe hinten heute und nächsten Sonntag noch einmal alle 21 Bücher ausgelegt mit den Tests, dass ihr und auch das Inhaltsverzeichnis, so dass ihr, wenn ihr noch Material braucht, euch nachschaut in eurem Inhaltsverzeichnis, was euch fehlt. Diesen Sonntag und nächsten Sonntag ist noch alles da. Aber wie ihr seht, ist der ganze Tisch voll. Das heißt, anschließend werde ich nur die Epistel noch mitbringen. Deswegen bedient euch, wenn euch noch was fehlt. Wir nehmen hier in der Gemeinde jeden Sonntag ein Buch der Bibel durch. Wenn es ganz kurze sind, mal zwei. Und wenn es lange sind, dauert es auch mal ein bisschen länger. Und ihr braucht nicht, das ist keine Verpflichtung, dass jemand jetzt den Test mir abgeben muss. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich so ein bisschen sehe, ihr beschäftigt euch damit. Und wer das dann ganz durch hat, bekommt dann auch eine Bestätigung, dass er in Bibelkunde das Neue Testament zuerst mal und später das Alte und Neue Testament durchgearbeitet hat. Wir sind jetzt angekommen beim 21. Buch im Neuen Testament und zwar ist das der erste Petrusbrief. Und er hat 5 Kapitel und er wurde geschrieben in Rom. In dem Brief selbst heißt es, er wurde geschrieben in Babylon. Aber man weiß aus der Geschichte, dass Babylon der apokalyptische Name oder der Deckname war für Rom. Die haben also, weil sie wollten ja nichts gegen die Regierung sagen oder gegen das, oder sie wollten da nicht Angriffspunkte haben, dann hat man einfach statt Rom Babylon gesagt als Deckname. Das ist noch was Allgemeines. Eine Gruppe von 7 neutestamentlichen Briefen werden die katholischen Briefe genannt. Wir haben bis jetzt die Episteln, die Gemeindebriefe, und wir haben gehabt die Gefängnisbriefe des Paulus. Wir haben gehabt eine Unterteilung, die pastoralen Briefe. Also die pastoralen Briefe waren an die Pastoren Timotheus und Titus gerichtet. Dann die Gemeindeepistel waren die Briefe von Paulus, die er immer an eine Gemeinde zu Korinth, Thessalonich oder so geschrieben hat. Die Gefängnisbriefe waren die Briefe der letzten Zeit, die Paulus geschrieben hat, unter allem voran zum Beispiel der Philipper, der Brief der Freude im Gefängnis geschrieben. Aber sie sind besonders wertvoll, weil sie von dem reifen Paulus geschrieben worden sind. Und heute will ich euch vorstellen, 7 neutestamentliche Briefe oder Episteln werden die katholischen Briefe genannt. Das hat nichts mit der römischen katholischen Kirche zu tun, sondern katholisch heißt richtig übersetzt allgemein. Warum? Weil diese Briefe nicht an einzelne Gemeinden, wie die Gemeindebriefe geschrieben wurden oder an einzelne Personen, wie an Philemon oder die Pastoralbriefe, sondern sie sind an die Allgemeinheit der Christen gerichtet. Und drum heißen sie überall die katholischen Briefe. Dazu gehört der Jakobusbrief, den haben wir schon gehabt, der Judasbrief, der kommt demnächst, die 2 Petrusbriefe, den ersten habe ich heute, den zweiten nächsten Sonntag und die 3 Johannesbriefe, die wird Cornelius euch lehren, wenn wir in Urlaub sind. Der erste Petrusbrief ist ein Trost- und Mahnbrief an die Gemeinde, voller Gedankenreichtum. Er zeigt, dass wir alle Fremdlinge oder Aussiedler sind, Ausländer sind als Gemeinde Jesu. Dass wir also hier nicht zu Hause sind. Und Martin Luther schrieb über diesen Brief, der Petrus hat darin wahrlich nichts vergessen, was ein Christenmensch wissen muss. Darum ist es so ein Brief, den man auch am Anfang seines Glaubenslebens wirklich lesen sollte. Ich hatte euch gesagt, man sollte zwei Briefe aus dem Neuen Testament nicht zum Anfang lesen. Das eine ist das Matthäusevangelium, weil das so viel Geschlechtsregister und Geschichte drin hat, wo man nicht am Anfang lesen sollte. Und das andere ist der Hebräerbrief, weil der schwer verdaulich ist. Also nicht so leicht. Da braucht man nämlich das Alte Testament schon etwas kennen. Aber dieser Brief hier ist genauso wie die anderen Evangelien sehr empfehlenswert, weil es, wie gesagt, alles enthält, was ein Christenmensch wissen muss. Jetzt will ich zuerst mal noch nachdenken über den Verfasser. Der Verfasser ist der Apostel Petrus. Und wir kennen ja so wunderbare Geschichten von ihm aus dem Evangelium und aus der Apostelgeschichte. Aber in der Apostelgeschichte und in den Evangelium wird immer der junge Petrus geschildert. Und wie war der junge Petrus? Er war ein Draufgänger, er war dynamisch, er war Vollblut, Jünger. Er musste von Jesus immer mal ein bisschen gebremst werden. Er hätte am liebsten Feuer vom Himmel fallen lassen. Er ist gleich aufs Wasser losgezogen. Er war immer der, wo vorne dran war. Also so richtig sanguiniger, so ich mach sofort. Aber hier, in diesem Brief hier, finden wir den Apostel Petrus, wie er den Brief geschrieben hat aus Rom. Und das war schon 62 bis 64 nach Christus. Denn wir wissen ja, dass Petrus in Rom, als er dann in Rom war, gekreuzigt wurde. Und deswegen gehört dieser Brief in die späten Jahre des Apostel Petrus. Es ist nicht mehr so viel Dynamik, aber es ist sehr viel Weisheit und Erfahrung. Und zwar sehen wir das, diesen gereiften Petrus. Und jetzt kommen drei Dinge, die hier festgestellt wurden in den verschiedenen Kommentaren, die ein Zeichen von Reife sind. Das erste ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass man nichts macht, ohne vom Geist Gottes geleitet und getrieben zu werden. Das ist erstmal ein Reifezeichen. Am Anfang geht man immer mit sich selbst und mit seinen eigenen Ideen hausieren. Hier ist ein mit dem Heiligen Geist erfüllter Petrus, spricht hier. Und zweitens, was den Reifeprozess ausmacht, sind die Jahre des Dienstes. Petrus hat dem Herrn gedient. Und er war, als er also den Brief geschrieben habe, wenn ich so nachlese, denn er war ja älter wie Jesus, er war also mindestens 64 aufwärts. Dann kommt, und was noch wichtiger ist mit der Erfahrung, mit dem Reifeprozess, und das schmeckt uns nicht so, wenn wir denken, dass das zur Reifung gehört, das sind die Jahre des Leidens. Petrus hat sehr viel durchmachen müssen, die Jahre des Leidens. Und darum ist dieser Brief auch als Schlüsselwort das den Vers Leiden. Und als Schlüsselvers oder als wichtigster Vers in diesem Brief: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Jubel haben werdet. Zu unserem Reifeprozess gehört einfach manchmal dazu, so ähnlich die Bibel macht im Alten Testament einen Vergleich mit dem Gewächs des Weinstocks. Wie der, ein guter Wein muss gereift sein. Und in diesem Reifeprozess gehört zum Beispiel zu, ich habe manchmal so eine Darstellung gemacht in Frauengottesdienst, Frauenstunden. Manchmal muss die Farbe gesehen werden, dann wird der Wein dazwischen in eine flache Schale geschüttet. Und dann sieht man die Farbe, ob die Farbe schon gut ist. Das ist so ähnlich wie beim Tee. Wenn du den in so einem Behälter drin hast, wo man nicht durchscheinen kann, und du schüttest ihn dann in eine Tasse, dann erschreckst du manchmal, wie dünn oder wie stark er ist. Genauso prüft uns Gott manchmal, indem er uns so sichtbar ausschüttet vor aller Welt, dass jeder uns probieren kann und jeder seinen Kommentar über uns abgeben kann. Reifeprozess, erschildert Petrus. Dann gibt es dunkle Gefäße. Gereift wird man, reifen tut der Wein nicht, indem man ihn irgendwo in Schalen aufs Dach in die Sonne stellt. Das habe ich noch nie gesehen. Reifen muss der Wein, indem er in Behälter, in Fässer, meistens sogar gutes Holz, Eichenfässer oder dunkle Flaschen im dunklen Gemach, je dunkler, desto besser. Da reift der Wein. Und unser Leben reift manchmal leider. Es ist leider so, das kann man nicht wegradieren. Auch in Zeiten, wo wir uns vorkommen, wie wenn wir in einem dunklen Fass eingesperrt sind. Hast du schon solche Zeiten gehabt? Und das sind kostbare Zeiten des Reifens. Dann manchmal holt der Weinmeister, der den Wein zubereitet, nimmt er ein verschlungenes Gefäß und will die Fließgeschwindigkeit des Weins prüfen. Das muss dann rauf und runter, wieder rauf. Ihr habt schon so lustige Strohhalme gesehen, wo so Schnörkel haben. Und da, weil wenn nämlich der Wein so dick und schwerflüssig ist, ja, dann sind die Winzer versucht, noch ein bisschen billigen anderen dazu zu schütten, weil der zu schwerfällig ist. Der darf nicht so dick und so. Wenn du einen Himbeersirup hast und Wasser dazu tust und du nachher da so wie Öl da der Himbeersaft drin siehst, dann war es einfach zu dick. Und so kommen wir manchmal in Gefäße, wo wir den Eindruck haben, es geht ja rückwärts, denn die Schlinge läuft gerade nach unten. Und es geht ganz in die verkehrte Richtung. Gott, du weißt, dass ich in Mission gehen will und jetzt bin ich für 8 Jahre hier verpflichtet worden. Oder manche Frauen, Herr, du weißt, ich will doch dir ganz dienen mit irgendeinem Auftrag, was Besonderes. Und jetzt habe ich vielleicht 3 oder 4 Kinder. Und da ist mein Dienst schon vor der Hand, was ich jetzt machen muss. Das sind diese verschlungenen Gefäße, wo es manchmal rückwärts geht. Du denkst, es geht rückwärts. Aber es ist ein Teil des Reifeprozesses. Und am allerschlimmsten ist es die Pfanne, wenn man in die Pfanne reingehauen wird. Und das gehört auch zum Reifeprozess dazu. Und dann sieht dann auch der Meister, ob er bei uns noch ein bisschen Zucker oder ein bisschen Salz zugeben muss, was bei uns so im Leben fehlt. Also Petrus schreibt diesen Brief als gereifter Christ. Er nennt sich selbst in dem Brief Apostel Jesu Christi, ein Wiedergeborener, sonst hätte er eigentlich im Geistlichen nichts zu sagen. Wenn er nicht wiedergeboren wäre, wie kann er dann geistliche Dinge verstehen? Ein Mitältester, er war nur einer der Apostel, die in Jerusalem am Wirken waren. Ich habe euch letztes Mal gesagt, es war noch der Jakobus, der Bruder des Herrn, und es war auch am Anfang noch der Johannes. Johannes, der Evangelist, der erst später nach Ephesus kam, um dort zu dienen. Er war ein Mitältester. Und das als Apostel Petrus. Er war ein Zeuge der Leiden Christi. So schreibt er selbst sich im 5. Kapitel. Und deswegen schreibt er diesen Brief über das Leiden. Silvanus, auf Deutsch der Waldmensch, ein römischer Bürger, hat den Brief geschrieben. Petrus hat ihn diktiert. Warum hat Petrus den Brief diktiert? Er war ja bestimmt kein Analphabet, aber auch heute ist es nicht jedermanns Sache, handgeschriebene Briefe zu schreiben. Und wer die Möglichkeit hat, diktiert es dann lieber jemand anders, der gut leserlich schreibt. Und der Brief wurde nämlich noch aus einem anderen Grund von Silvanus geschrieben, denn er war auch, wie nur 2 Briefe hier im Neuen Testament, ursprünglich in Griechisch verfasst. Also in der Weltsprache Griechisch. Und da muss dieser Silvanus gut Griechisch gekonnt haben. Weil er war ja nicht gedacht an Jerusalem oder an Ephesus oder an Korinth. Er war gedacht an alle. Ein allgemeiner Brief. Die Geschichtsschreiber stimmen überein, dass Petrus 67 nach Christus unter der Christenverfolgung des Kaisers Nero als Märtyrer gekreuzt wurde. Und einer davon sagt, dass er sich gewünscht hätte, nicht so wie Jesus gekreuzigt zu werden, sondern mit dem Kopf nach unten. Und bis zum 3. Jahrhundert haben alle Geschichtsschreiber und alle, die Dinge, die geschehen sind, notiert haben, übereingestimmt, dass Petrus eigentlich nie der Bischof von Rom war. Denn Linus war der erste Bischof von Rom. Und wir wissen, Paulus hat nach Rom geschrieben, obwohl er damals noch nicht in Rom war. Paulus war nachher lange Zeit in Rom. Petrus mit sich Markus. Paulus mit sich Timotheus und andere und Lukas zum Beispiel. Also man kann nicht sagen deswegen, dass Petrus jetzt der erste Papst gewesen wäre. Denn oder der erste Bischof, wenn man jetzt ein anderes Wort nehmen will. Die Kirche baut sich nämlich nicht auf einen Namen auf und sie baut sich nicht auf einen einzigen Menschen auf. Denn wenn Jesus gesagt hat, du bist, wahrlich du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Da hat er ja vorher gefragt, und wer bin ich? Und sie sagten, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diesen Glauben sagen zu können, du bist Christus, ich habe dich erkannt, du bist Gott. Oder wie Jesus hier sagte, du bist Petrus, du bist ein Fels, du bist nicht mehr der, sein vorheriger Name war Kephas. Petrus ist der hebräische Name für Fels, das war nicht sein vorheriger Name. Petrus hatte noch einen anderen Namen, Simon. Simon, und dieser du bist Petrus, das sagen zu können, von da an hieß er nicht mehr Simon, sondern der Petrus. Petrus, der Fels, der Kephas. Und dieser Glaube zu sagen, ich weiß, so ist es, auf diese Gewissheit baut Christus seine Gemeinde auf. Nicht auf einen Mann und nicht auf einen Namen. Wenn schon, dann der Name Jesus. Aber dieser Glaube, du bist Christus. Er war gerichtet, der Brief, an die Christen in der Zerstreuung oder Diaspora. Und es sind ein paar Gemeinden aufgezählt in Kleinasien. Er sollte von Anfang an ein Rundbrief sein. Zweck und Ziel des Briefes war, die Unterdrückten zu trösten, zu stärken und aufzurichten. Er predigt ihnen Glaube, Hoffnung, Geduld und Gehorsam. Denn er sagt hiermit, denn diese Christen in Kleinasien und die Christen im Römischen Reich standen unter Verfolgung. Denn damals hatte die Verfolgung unter Nero schon angefangen. Und er war ja einer derer, die dann gekreuzigt wurden. Christen gelangen durch Leiden zur von Gott vorgesehenen Vollkommenheit. Das ist jetzt nicht meine neue Theorie, sondern das ist enthalten, wenn ihr den ersten Petrusbrief mit nur 5 Kapiteln vielleicht heute Mittag vornehmt, werdet ihr sehen, das Wort Leiden ist dort mindestens, ich weiß nicht, 5-mal mindestens enthalten. Jesus hatte dem Petrus in den Evangelium, und zwar im Lukas-Evangelium und im Johannes-Evangelium, 2 spezielle Aufträge gegeben. Nur dem Petrus in dem Fall. Der erste war, die Glaubensbrüder zu stärken. Wenn er in den Himmel gefahren ist, dann soll er die Glaubensbrüder stärken. Und zweitens soll er die Herde, das sind also wir auch, die Gemeinde soll er weiden. Und dieses hat Petrus wahrgenommen, indem er diese Petrusbriefe schrieb. Der zweite Brief ist mehr ein Weiden, das werden wir nächstes Mal sehen, da geht es um Irrlehren und was alles reingekommen ist. Und der erste Brief hier, der ist zu stärken in ihren Schwierigkeiten. Die Christen in ihrer Gemeinde waren bedrängt von den Heiden, von den Ungläubigen. Es gab für sie 3 Gefahren und diese 3 Gefahren sind auch heute für uns aktuell. Und eine der Gefahren habe ich in Form dieses Fröschens hier mitgebracht, damit ihr gut versteht, was ich sagen möchte. Die erste Gefahr ist, sich gewaltsam gegen die Heiden, also jetzt in Verfolgung oder in Bedrängung ist es jetzt. Da ist die erste Gefahr, dass man sich gewaltsam gegen die Ungläubigen auflehnt. Das Evangelium ist aber gewaltfrei. Die zweite Gefahr, ist, wenn man in Verfolgung oder Anfechtung ist, sich der Mutlosigkeit hinzugeben. Das heißt, man fängt an, deprimiert zu sein, negative Depression hängt immer zusammen mit Nachdenken, negative Dinge festhalten in Gedanken, Zweifel oder Ablehnung oder schlimme Erlebnisse, also einfach oder hier Mutlosigkeit, und man stürzt sich dann in Alkohol, in Tabletten, in Fressen, in Saufen. Man stürzt sich dann auf irgendetwas als Ersatz, in ein Hobby, das einen Tag und Nacht beschäftigt. Das ist ein Zeichen oft von Mutlosigkeit. Und das Dritte, das ist jetzt mein Froschbeispiel, mit der Welt Kompromisse zu schließen. Und jetzt habe ich hier mitgebracht, ohne Wasser allerdings. Ich will euch da etwas zeigen, was mich selber so ergriffen hat. Ich habe dieses Beispiel von Bruder Bird bekommen, und den kennen manche von euch. Und zwar, wenn man einen Frosch hat und ein Glas Wasser und eine Leiter, und wenn man jetzt in ein Wasserglas mit kaltem Wasser einen Frosch reinlegt, ihn auf eine Kachelofenheizung stellt im Wasser, dann schmort der Frosch langsam, der wird immer heißer. Er merkt es nicht, weil er ganz langsam erwärmt wird. Und am Schluss ist es ein gebratener, toter Frosch. Oder ein gekochter, nicht gebratener. Ein gekochter, toter Frosch. Wenn aber das Wasser zuerst reingetan wird, das Wasser wird auf den Kachelofen gestellt und wird heiß. Und jetzt kommst du mit deinem Frosch und wirfst ihn rein in dieses heiße Wasser, und schwuppdiwupp ist der Frosch wieder draußen. Was will ich damit sagen? Das ist die Gefahr vom Kompromisse machen. Gefahr der Angleichung, des Kompromisse machen und des langsamen Todes deines geistlichen Lebens. Wenn die Verführung, wenn du sie nicht erkennst, wenn du dich immer anpassen willst an deine Umgebung, an die Welt, wenn du nicht auffallen willst, am Anfang schluckst du kleine Mücken und dann später schluckst du, was Sünde und was dein Gewissen betrifft, ganze Elefanten. Aber wenn du das erkennst, das ist etwas Verkehrtes, du weißt es. Und das ist etwas, das nicht in Ordnung ist. Das ist Verführung. Und du wirst dann mit diesem plötzlich, du lebst nicht in der Verführung, du hast dich nicht angepasst, du bist nicht ein Teil davon, und plötzlich kommst du an ein Problem der Verführung, dann weißt du, ui, da habe ich nichts zu suchen. Weg damit, ich trenne mich. Und das ist, was Petrus hier schreiben will im Petrusbrief. Man soll nicht mit der Welt Kompromisse schließen, sonst geht man mit der Welt unter. Man wird gekocht zu Froschkulasch. Aber das ist so wichtig. Wer mit der Gesellschaft immer mithalten will, der wird mit der Gesellschaft untergehen, weil jede Gesellschaft ist noch untergegangen. Es hat keine Gesellschaftsform überlebt. Und auch unsere westliche Welt, unsere Gesellschaft, wo wir jetzt drin stehen, wird untergehen. Wenn du dein Leben nur danach ausrichtest, dann bist du ein Bürger dieser Gesellschaft und dann wirst du zu Froschgulasch gekocht eines Tages. Aber wenn du ein Bürger des Himmels bist, ich will das so drastisch sagen, dass ihr versteht, dann musst du deine eigenen Gesetze haben, deine eigene, ich meine jetzt nicht Gesetze, die du dir aufsetzt, sondern aufgrund vom Wort Gottes, du hast deine Richtlinien, nicht die dir jemand aufgedrückt hat, sondern die du im Wort Gottes erkannt hast. Den Inhalt könnt ihr selber nachlesen, den brauche ich jetzt nicht so aufzählen, ihr kriegt nämlich jetzt, Monika, verteilst du, hast du die Tests schon verteilt? Jetzt verteilt sie zuerst die Tests und hier hilft noch jemand mit auf der anderen Seite. Und nachher verteilt sie das, was ich gelehrt habe. Und ich lasse aber die Inhaltsverzeichnisse weg, die könnt ihr dort nachschlagen. Aber wichtig ist in allem, Christus wird in dem ganzen Buch 1. Petrus dargestellt als mächtiger Erlöser und als siegreicher Überwinder. Und ich habe da so Aufstellungen gemacht über bildhafte Bezeichnungen von Jesus, von der Gemeinde, erquickende Botschaften, wo euch stärken und freuen können. Und am Schluss noch ein paar harte Bissen zum Verdauen. Und da will ich drei solche harte Bissen geschwind zum Verdauen noch euch vortragen. Das erste ist die Ältesten. Den Ältesten wird extra gesagt hier, und da siehst du die Autorität des Petrus, dass er diesen Anweisungen geben kann. Die Ältesten dient voll Heiligen Geistes. Also bringt nicht eure Ideen und Philosophien, die ihr gehört habt, sondern dient voll Heiligen Geistes. Und zwar nicht aus Routine. Das ist nicht euer Geschäft, sondern entweder ist es die Last und die Bürde, die Gott dir gegeben hat, oder lass die Finger weg davon. Gott zu dienen ist kein Geschäft und nicht für Geld. Diene Gott nicht nur, weil dir dabei was rausspringt, sondern diene Gott, weil du eine Berufung hast und eine Last spürst. Und auch nicht, schreibt Petrus, nicht für Geltung. Nicht, weil du sonst nichts zu sagen hast, dass du dann der Gemeinde was zu sagen hast, sondern diene nicht für Geltung, nicht für Geld, nicht aus Routine und nur voll Heiligen Geistes. Das ist eine Latte, die ist sehr streng und die muss sich jeder, der Gott dient, anlegen. Und jetzt ein harter Bisse für die Jüngeren. Dabei sind die Jüngeren im Alter und die Jüngeren im Geistlichen gemeint. Seid bereit zur Unterordnung unter die Ältesten. Wir haben gelernt letztes Mal, wer sich nicht unterordnet, wird auch nicht gesegnet. Weil Segen kommt immer von oben. Und deswegen alles, was mit Rebellion zu tun hat, ich meine aber jetzt nicht positive Kritik. Kritik, die aufbaut, ist immer erwünscht und hilfreich. Aber negative Kritik, die abbaut und rebellischer Geist, rebellisches Handeln oder Revolte ist nie von Gott. Weil durch Gottes Namen kann man Dinge verändern, durch Gebet und durch positive Kritik oder durch Mitarbeiten besser machen. Aber jede Rebellion ist nicht von Gott. Und dann noch ein harter Bissen für alle. Seid erfüllt mit Demut, nicht mit Hochmut. Seid erfüllt mit Glauben und Vertrauen, nicht mit Angst. Angst und Glauben gehen nicht zusammen. Entweder haben wir Angst oder wir vertrauen. Und mit Wachsamkeit. Denke also immer an den Frosch. Soweit ist, was ich zu lehren hatte. Ich möchte aber ganz schnell noch ein paar Verse als Abschluss vorlesen aus dem 1. Petrus. Moment. Ihr wisst ja, der 1. Petrus ist manchmal an manchen verschiedenen Stellen, je nachdem, ob ihr eine Lutherbibel oder eine andere Bibel habt. In dem letzten Test, den ich euch ausgeteilt habe, da hatte ich den 1. Petrus aufgeschlagen, habe aber vom Jakobus eine Frage reingenommen. Wenn ihr jetzt durchlässt, denkt ihr plötzlich, ich musste durchstreichen. Ich habe es bei den Neuen, ist das schon dann geändert. Das macht der Gerhard scharf. Und ihr müsst einfach statt 1. Petrus Jakobus 5 reinsetzen. Das ist mir versehentlich, weil ich oben gelesen habe, dass da 1. Petrus stand, habe ich das falsch reingeschrieben. Und jetzt in der Kinderstunde habe ich das früher immer so gemacht, wenn ich irgendjemand anders habe reden lassen, dann habe ich den Kindern gesagt, jetzt macht ihr mal die Augen zu und stellt euch das mal vor. Und dann habe ich so auf dem Klavier, wie der Jonah da im Fischbauch war oder irgend sowas vorgespielt. Ihr seid keine Kinder, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber trotzdem bitte ich euch einfach mal, mich jetzt zu vergessen als Frau und als Heidemie, die ihr kennt, die schwach ist und die Fehler hat. Ich lese euch nämlich jetzt ein paar Verse vor, die Petrus geschrieben hat im heutigen Deutsch. Und dann vielleicht, ihr könnt die Augen zumachen, ihr müsst es nicht, dann hört ihr, wie Petrus gepredigt hat. weil das eine Predigt des Petrus war für die Allgemeinheit. Und da gehören wir auch dazu. Und deswegen sage ich jetzt keine Verse und kein Kapitel. Ich lasse einfach ein paar Worte jetzt dem Petrus sagen. Wenn ihr fest glaubt, wird er, der Herr, seine starke Hand über euch halten. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn es sich als echt erweist, dieses Vertrauen, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen. Liebt einander, auch wirklich von ganzem Herzen. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Kommt zu ihm. Christus, der Herr, ist der lebendige Stein, von dem es heißt, die Menschen haben ihn als unbrauchbar weggeworfen. Aber Gott hat ihn als den wertvollsten Stein ausgesucht. Lasst euch selbst als lebendige Steine in den Tempel einfügen, den der Geist Gottes baut. Ihr seid das erwählte Volk, ein Volk von Königen, die Gott als Priester dienen, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgebracht worden und folgt dem Hirten, der euch selbst leiten und euch schützen wird. Habt Mitgefühl füreinander, liebt einander als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Habt keine Angst vor Menschen. Lasst euch nicht irre machen. Ehrt Christus in eurem Herzen als euren Herrn. Vielleicht ein kleiner lustiger Einschub hier. Hab keine Angst vor Menschen. Ich habe mit einer Freundin zusammen, als wir die Verwaltungsprüfung gemacht haben, und da hat die kam morgens an zur Prüfung, die war total kaputt und überdreht und heulte nur noch und sollte jetzt eine Prüfung in 24 Fächern machen. Und da dachte ich, oh meine Zeit, wie kann man ihr nur helfen? Und dann sagte der Bürgermeister, der uns hingefahren hat zur Prüfung, der sagte zu ihr, du musst dir vorstellen, wie deine Prüfer in der Unterwäsche aussehen, wenn sie kommen. Das ist zwar jetzt lustig, aber es entspricht genau das, hab keine Angst vor Menschen. Die sind genauso Menschen wie du. Und Wir waren mal eingeladen bei Leuten, die vom Adel in der Schweiz zu einem Abendessen, wo Diener waren, die im Livret, die da solche Uniformen anhatten und ganz vornehme Leute. Und wir waren damals auf Hochzeitsreise und es waren Bekannte von jemand von uns und der wollte uns kennenlernen. Und wir hatten wirklich beide bisschen Morris. Wir hatten noch im Urlaub nichts Gescheites zum Anziehen dabei, so. Und wie man sich da wohl benimmt am Tisch und, oh, weil ich komme ja aus dem Schwäbischen und Bayerischen, vespert man abends. Dann nimmt man ein Brettchen, ein großes, ja, und ich dachte, oh, jetzt mache ich bestimmt alles falsch. Und wisst ihr, was da gab? Da gab es Käse geschabt und da gab es Bündner Fleisch, das ist so geschabtes Fleisch, und da war kein Messer und kein Gabel dabei. Das gehörte dazu, dass man das so mit der Hand aus der Schüssel rausnahm. Das Bündner Fleisch und auch dieses Käse. Und wir haben gegenseitig uns angeguckt und die Füße gestupft, sag, guck mal. Und das in einem hohen Haus. Das sage ich euch als Beispiel. Habt keine Angst vor Menschen. Lasst euch nicht irre machen. Ehrt Christus in eurem Herzen als euren Herrn. Wenn Christus unser Herr ist, können die anderen nicht auch unsere Herren sein. Es gibt nur einen Herrn. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Herrn und das ist Christus. Und alles andere sind entweder Freunde oder Bekannte oder meine Brüder und meine Schwester und da brauche ich keine Angst haben. Antwortet freundlich mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt, dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden. als einer, also Christus, als einer der, jetzt kommt etwas über Christus ausgesagt noch, als einer, der zu den Menschen gehörte, wurde er getötet. Als einer, der zu Gott gehörte, wurde er lebendig gemacht. Zu wem gehörst du? Zu Gott. Halleluja. Und die letzten Verse noch von Kapitel 4 und 5. Ihr wisst, dass Christus körperliche Qualen gelitten hat. Macht euch seine Gesinnung zu eigen und seid zum Leiden bereit. Denn erst wer körperlich leidet, hat wirklich mit der Sünde Schluss gemacht. Wenn ihr dem Beispiel Christi folgt, dann lasst ihr euch für die Zeit, die ihr noch in dieser Welt lebt, vom Willen Gottes leiten und nicht von menschlichen Leidenschaften fortreißen. Und wenn du nämlich leidest, wenn du Schmerzen hast, dann können dir deine Leidenschaften auf den Hut steigen. Dann ist dir nämlich das alles egal. Dann kommst du dahin, wo du hinkommen solltest, ohne Leiden. Aber manchmal braucht es eben das. Das Ende der Welt ist nahe, sagt Petrus. Bleibt besonnen, bleibt nüchtern, damit ihr beten könnt. Wenn du nicht nüchtern bist, wenn du immer überschäumst, wenn du nur noch Halleluja, Halleluja, Halleluja singst, dann siehst du die, du erkennst du die Not, die Probleme nicht. Und manchmal will Gott dir auch in einem Gottesdienst zeigen, was für Probleme da sind, was für Probleme die Nächsten haben hinter dir oder vor dir. Das kann ganz interessant sein. Ich bin manchmal hinten gesessen und Gott, der Heilige Geist hat mir gezeigt, Leute, wo ich vorher gar nicht so beachtet hat, und hat mir die Probleme erkennen lassen. Durch irgendwelche kleine Gesten oder irgendwelche Bilder, die Gott mir geschenkt hat. Und deswegen ist es auch manchmal ein Gottesdienst, der manchmal still ist, der manchmal zu nüchtern ist, nicht so überschwänglich, der ist manchmal auch gut. Denn Petrus schreibt hier, bleibt besonnen und nüchtern, damit ihr beten könnt. Fördert euch gegenseitig. Jeder mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, dann seid ihr gute Verwalter der reichen Gabe Gottes. Wenn einer die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn einer die Gabe der helfenden Tat hat, so soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm gibt. Und dann, denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Freut euch darüber! Denn ihr sollt auch Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Und dann werdet ihr erst recht vor Freude und Jubel erfüllt sein. Denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Soweit Petrus.
Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen aufstehen und Gott loben und preisen, ihn anbeten. Wir singen einen Chorus und beten den Herrn an. Und ein Überbinden und Lösen. Bist du schon mal gefesselt gewesen? Du weißt, was es gefesselt bedeutet. Oder hat dir jemand schon mal Handschellen angelegt? Du weißt, was es bedeutet, so die Hände auf dem Rücken und dann gefangen sein und Handschellen tragen. Lösen und binden. Im geistlichen Bereich, im natürlichen Bereich, wie sieht es das aus? Heute Morgen, ich möchte ein paar Bibelstellen zuerst mal lesen. Matthäus 16, Vers 19. Jesus gibt dem Petrus hier, und nicht nur dem Petrus, sondern allen, die glauben, die Jesus als den Herrn kennen. Und das betone ich. Jemand, der Jesus als seinen Herrn kennt, hat Autorität. Glaubst du das? Jemand, der Jesus kennt, hat Autorität, über Schlangen und Skorpione zu treten. Jemand, der Jesus kennt, hat Autorität, in anderen Sprachen zu reden. Jemand, der Jesus kennt, kann was Giftiges trinken, es wird ihm nicht schaden. Jemand, der Jesus kennt, kann auf Kranke die Hände legen. Wenn einer Jesus nicht kennt, wenn er das macht, das ist Dummheit. Das bringt nichts, das hilft nicht. Das hilft vielleicht für ein paar Augenblicke, oder das hilft vielleicht, weil er gerade menschliche Berührung hat, aber richtige Heilung, bleibende Heilung gibt es, wenn es im Namen Jesus geschieht und wenn einer unter Jesus steht, sich Jesus unterordnet. Und genauso lösen und binden funktioniert nur, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist. Matthäus 19, Jesus gab dem Petrus und sagt hier, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Er hat noch nicht. Petrus hat noch nicht die Schlüssel. Aber der Herr sagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und wir haben die Schlüssel des Himmelreichs, damit wir den Menschen den Himmel aufschließen können. Und das passierte mit Pfingsten. Also nicht nur, dass jemand sich Jesus unterordnet, sondern jemand, der auch voll Heiligen Geistes ist, der hat Autorität. Ohne Strom funktioniert die beste Maschine nicht. Ohne Strom funktioniert kein Empfänger, kein Sender, kein Apparat.
So, wir brauchen den Strom. Deshalb, du kannst in der Bibel alle Bibelverse haben, wenn der Heilige Geist fehlt, ist alles null und nichtig. Ganz klar, dass wir uns nur verstehen. Also ohne den Heiligen Geist und ohne Jesus vergessen wir das alles. Funktioniert nicht. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und dann hat Jesus befohlen, niemand davon was zu sagen, dass er der Messias ist. Also ist es interessant. Denn erst wenn die Menschen wissen, dass Jesus der Messias ist, können sie effektiv wirken. Dann noch eine andere Stelle, Matthäus 18, 18. Weißt du, es ist immer so schön, 16 ist immer Kampf. Alles was 16 ist, 16, 16 ist Krieg. 18, 18 ist Segen, ist Verheißung. Das sind die Symbolik einfach der Zahlen, wenn wir jetzt so in der Bibel und mal rumblättern. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und Petrus war derjenige, der den Juden den Himmel aufgeschlossen hat, Pfingsten, als er sagte, und das ist das, was der Prophet Joel geweissagt, und Petrus war derjenige, der den Samaritern den Himmel aufgeschlossen hat, der nach Samaria den Heiligen Geist bringt, und Petrus war derjenige, der beim Cornelius, bei den Heiden, bei den Nationen den Himmel aufgeschlossen hat. Immer wieder den Heiligen Geist. Also das Wirken in Vollmacht und Autorität hat etwas mit dem Dienst des Heiligen Geistes zu tun. In der Kraft des Heiligen Geistes, ohne der Salbung läuft nichts. Ohne der Salbung kann ich nicht predigen und ohne der Salbung verstehst du die Predigt nicht. Die Salbung ist so wichtig zum Reden und die Salbung ist wichtig zum Hören. Die Salbung ist wichtig zum Bibellesen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann im Geist auch nur verstanden werden. So, auch beten. Beten funktioniert nur, wenn wir im Geist beten. Du kannst Vater unser runterleihen, vorwärts, rückwärts, hinten, nach links und nach rechts und rauf und runter. Es wird nichts bringen. Aber wenn du im Geist betest, das Beten muss mit Geist gemischt sein und mit Geist verstärkt sein, vom Geist übertragen werden. Okay. Binden und lösen. Zuerst einmal, das ist, wenn man das Judentum nimmt, ein rabbinischer Akt. Also ein Rabbiner, der löst, er verflucht etwas, dann ist er verflucht. Und selbst wenn es 400 Jahre dauert, ich denke nur an Josua. Er verflucht Jericho und sagt, verflucht ist jeder, der diese Stadt aufbaut, der die Tore setzt und so weiter. Und 400 Jahre später wirkt das. Also Flüche sind, was wir im negativen Sinne kennen, Flüche sind also binden im negativen Sinn, verflucht. Deshalb sagt Jesus, flucht nicht, sondern segnet. Dazu seid ihr berufen. Christen dürfen eigentlich nicht fluchen. Wir haben kein Recht zu fluchen. Wir haben kein Recht zum Schwören und wir haben kein Recht zum Fluchen. Wir sollen nur segnen. Halleluja. Wir sollen nur segnen, denn wir haben den Segen empfangen. Fluchen überlassen wir den Juden, den Griechen, den Amerikanern oder den Politikern. Die können fluchen, so viel sie wollen. Aber wir fluchen nicht. Den Medien, die können fluchen. Die Sektenbeauftragte, die können fluchen. Aber wir tun das nicht. Wir segnen auch die, die uns verspotten, die uns verachten, die uns böse gesinnt sind. Psalm 146, der Herr löst die Gefangenen. Ich kann nur im Auftrag des Herrn sprechen. Der Herr löst die Gefangenen. Der Herr löst die Gefangenen. Jesaja 52, Vers 3, ihr sollt ohne Geld gelöst werden. Und ich spreche heute Morgen über Binden und Lösen, dass wir uns von bestimmten Dingen lösen, und zwar ohne Geld. Wenn jemand kommt und sagt, ich löse dich von dem und dem Fluch, Wahrsager, Esoteriker, New Age-Leute, die machen das. Die verkaufen Prophezeiungen, die verkaufen Segnungen und so weiter. Wenn jemand kommt und das Heil Gottes vermarktet, sagt, Dankeschön, ich hab's. Ich brauche das nicht. Ich löse euch umsonst. Prophet Jesaja hier sagt, der Herr löst die Gefangenen oder ihr sollt ohne Geld gelöst werden. Ihr sollt ohne Geld geheilt werden. Wenn jemand sagt, ich heile dich und dann Geld kassiert, sagt Dankeschön, diese Heilung, da kann ich beim Doktor was Besseres bekommen. Dann bringe ich meinen Krankenschein wenigstens hin und löse den ein. Ich soll die Segnung Gottes empfangen, denn die Bibel sagt, umsonst habt ihr es empfangen. Alles, was du hast, bekommst du umsonst. Den Heiligen Geist bekommst du umsonst. Wenn du den Heiligen Geist was bezahlen musst, dann war es Zauberei, was du bekommen hast. War nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, Simon der Zauberer, wollte die Gabe kaufen, dass er den Heiligen Geist spenden kann. Wenn du in eine Konferenz hingehst, Konferenz des Heiligen Geistes und Eintritt und Seminargebühren bezahlen musst und dann schließlich noch den Heiligen Geist kriegst, vergiss das. Der Heilige Geist wird umsonst gespendet. Gehst auf dem Dachstuhl, kriegst dich hin und du kriegst den Heiligen Geist. Da brauchst du das nicht. Alles, was Geld kostet, ist nicht wert, dass man sich überhaupt aneignet. Große geistliche, göttliche Dinge bekommt man umsonst. Sonne ist umsonst. Noch da, Gott sei Dank. Luft ist noch umsonst. Wasser, das musst du bezahlen, aber es gibt genug Wasser auf dieser Welt. Alle großen Dinge, was wir zum Leben brauchen, sind umsonst. Und auch die Segnungen Gottes, die sind umsonst für jedermann zugänglich, sodass auch der Arme gesegnet und geheilt werden kann. Ihr sollt ohne Geld gelöst werden. Juden freikaufen, die Juden kommen selber frei. Die muss man nicht freikaufen, Exodus oder dann und so weiter. Der Herr wird die Seinen aus Ägypten bringen. Und wenn der Herr die Seinen aus Ägypten bringt, weißt du, was da passiert? Die kriegen noch Geschenke mit. Dass sie Gold und Gefäße und alle Segnungen mitbekommen. Weißt du, wir sind umsonst erlöst. Umsonst kommen wir raus und wir werden noch mit Segnungen überschüttet. Der verlorene Sohn, der kam nach Hause, verlumpt, vergammelt, verkommen. Und was passiert? Der Vater kleidet ihn umsonst ein. Alle großen Segnungen, Erlösung, Heil, Befreiung, alles was wir bekommen, ohne Vorleistung, Vorbedingungen und Gott sei Dank umsonst. Umsonst. Lass uns das Wort umsonst laut sagen. Umsonst. Ich bin umsonst. Halleluja, erlöst, umsonst. Ich habe nichts getan, brauche nichts mehr tun. Lösen und binden ist eine Zeichensprache. Lösen und binden ist eine Zeichensprache. Also ich handle in einer göttlichen Autorität, die Gott mir gibt. Und wir setzen dem Leben ein Zeichen. Sei frei im Namen Jesus. Sei frei im Namen Jesus. Die Welt steht und fällt mit den Zeichen. Ich denke nur Verkehrszeichen. Wo kämen wir hin, wenn wir keine Verkehrszeichen hätten? Oder Schriftzeichen, wir könnten das nicht lesen. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, wo wir funktionieren irgendwie, hat mit Zeichen zu tun. Kennzeichen, Markenzeichen. Alles nur Zeichen, Merkmale und Symbole. Das sind Mächte. Und wer die Zeichensprache versteht, der versteht unheimlich viel. Jesus sagt, wenn die Bäume ausschlagen, dann wisst ihr, der Frühling ist nicht mehr weit. Also Zeichen in der Natur. Und die Natur ist voller Zeichen. Gott hat sogar an Kain ein Zeichen gemacht. Frag mich nicht, was es war. Ich kann es dir schon sagen, wenn du willst. Aber Gott hat an Kain ein Zeichen gemacht. Wer Kain findet, und damit er ja nicht getötet wird. Ein Zeichen soll schützen. Kain sollte geschützt werden, damit sich niemand an ihn versündigt. Hat sich schon an seinem Bruder genug versündigt. Damit die Sünde nicht noch größer wird. Das war ein Zeichen. Gott stoppte die Sünde mit dem Zeichen, den er an Kain setzte. Die Sünde wurde gestoppt. Wir wissen, was Zeichen sind. Fahne ist ein Zeichen. Wenn jemand die Fahne hochhält und so weiter, da wird sofort sich gesammelt. Zeichen sind in der geistigen, unsichtbaren Welt unheimlich wichtig. Vielleicht für die sichtbare Welt bedeuten sie nicht viel. Sagen nicht viel. Aber Zeichen. Wenn jemand mit Öl gesalbt wird, das Öl heilt dich absolut nicht. Glaub mir das. Da kannst du Essig nehmen, da kannst du, was du willst auch nehmen. Du kannst, welches Öl auch du willst, das macht nicht. Aber das ist ein Zeichen. Ein Zeichen des Glaubens. Bitte ruf die Ältesten, die werden dich mit Öl salben, die Hände auf dich legen und der Herr oder das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Zeichen. Salbung mit Öl ist ein Zeichen. Taufe ist ein Zeichen. Das Wasser macht dich nicht gesund und nicht krank und gar nichts. Aber es ist ein Zeichen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich schließe einen Bund mit Gott. Das ist Lösen und Binden. Die erste große Lösung, Loslösung und Lösungserfahrung, die wir im Menschen, in unserem Leben, im geistlichen Bereich durchmachen, ist die Taufe. Die Taufe ist ein Politikum. Wenn sich einer taufen lässt, dann dreht sich manchmal sogar die Großmutter im Grab um. Ja, passiert's. Manche Leute haben Angst. Die Taufe, die würden alles machen, die würden für Jesus durchs Feuer gehen, aber die sind nicht bereit, für Jesus durchs Wasser zu gehen. Taufe. Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Zeichen. Wenn du heiratest, dieses Ja-Wort kann so ein Zeichen sein. Und dieses Wort binde dich, bis dass der Tod euch scheidet. Zeichen. Es sind Zeichen, also dieses Lösen und Binden. Und die Taufe ist eines der großen Zeichen im geistlichen Leben. Du musst nicht andere Zeichen erwarten, solange du dieses Zeichen noch nicht hast. Viele Menschen möchten große Zeichen erleben, aber die sind noch nicht getauft. Die sind noch nicht mit Gott im Bund. Die haben Gott nicht als Vertragspartner. Wir brauchen Gott als unseren Vertragspartner. Und deshalb, wenn wir jemanden taufen, wir nehmen die Hand und helfen dem armen Kerl, dass das unterschreiben, wie er seine Unterschrift macht. So, ich besiegle alles, was vorbei ist. Ich mach Schluss mit Büßerei. Ich mach Schluss mit meiner Vergangenheit. Ich mach Schluss mit allem, was gewesen ist. Ich gehe durch das Grab, ich sterbe und ich stehe auf und lebe ein neues Leben. Ein Zeichen. Und das ist ein Symbol, das ausgelebt wird. Abendmahl ist ein Zeichen. Also, es gibt so viele andere Zeichen. Die Bibel ist voll von Zeichen. Und Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Das Reden in Sprachen ist ein Zeichen. Und die Bibel sagt sogar ein Zeichen für die Ungläubigen, nicht mal für die Gläubigen. Die da glauben, denen werden Zeichen folgen, sie werden in neuen Sprachen reden. Krankenheilung ist ein Zeichen. Weißt du, wenn Gott ein Gebet erhört, dann können wir 1000 Atheisten kommen und sagen, es gibt keinen Gott. Wenn der antwortet, das ist für mich ein Beweis, dass Gott existiert. Wenn Gott hilft, wenn Gott mein Geld vermehrt, wenn Gott mir Kraft gibt, wenn Gott mir zur Seite steht, wenn er mich beschützt, mich ans Ziel bringt und ich gesund heimkomme wieder. Das ist doch für mich ein Zeichen. Gott hat Gebet erhört. Jede Gebetserhörung ist ein Zeichen, ein Gruß vom Himmel. Ist das nicht herrlich? Brauchst du so einen Gruß vom Himmel? Wer braucht heute Morgen so einen Gruß vom Himmel? Eine Gebetserhörung. Wir haben den Kasten hier vorne. Erwarte einen Gruß vom Himmel. Eine Gebetserhörung. Und es passiert, wie wir es erwarten. Wir sollen ganz konkret werden. Ich ermutige euch, ihr lieben Geschwister, schreibt eure Gebete ganz konkret und macht es dem lieben Gott nicht so leicht. Ihr sollt es ihm richtig schwer machen, eure Gebete zu erhören. Gießt noch Wasser drauf und nicht Öl und trocknet das Papier nicht, sondern dass es sich von selbst entzündet. Nein, es sollte richtig schwer gemacht werden, so dass es unmöglich ist. Gott hört erst Gebete, die unmöglich sind. Gott greift erst ein, wenn es unmöglich ist. Wenn alles am Ende ist, wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr passiert, dann ist es die Stunde Gottes gekommen. Amen. Wenn es nichts mehr geht, wenn der Doktor nicht mehr hilft, Psychologie nicht mehr hilft, Theologie nicht mehr hilft, Philosophie nicht mehr hilft, wenn nichts mehr hilft, Gesellschaft nicht mehr hilft, Politik nicht mehr hilft, Finanzamt nicht mehr hilft, ja, das hilft sowieso uns nichts. Aber Gott segne die Finanzbeamte. Es gibt so viele Dinge, wir suchen Hilfe bei Menschen. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Das ist so ein schöner Spruch für mich, das habe ich mir einfach in mein Herz eingraviert. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich immer wieder, danke Vater, du bist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Und ich habe keinen Helfer mehr. Stirb Mutterseelen allein. Jetzt verlasse mich auf dich. Oh Herr, du kannst mit mir alles machen. Ich verlasse mich auf dich. Zeichen. Aber so eine Gebetserhörung ist für mich ein Zeichen. Gott hat mich noch nicht aufgegeben. Zungensprache ist ein Zeichen für mich. Das ist das erste Zeichen der Geistestaufe. Das ist, was passiert. Der Pfropf ist raus. Jetzt schäumt es, jetzt fließt es. Jetzt kann ich mit dem Himmel sprechen. Zungensprache, ein Zeichen für die Ungläubigen. Und der erste Ungläubige, der ungläubig ist, das bin ich selber. Weißt du, für andere beten, für andere glauben, ist kein Kunststück. Aber für sich selber. Du bist der erste Ungläubige. Nummer eins bist du. Und so, und das ist ein Zeichen für den Nummer eins, für den Ungläubigen, der nicht glauben kann. Du, ich kann Gott Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Italienisch. Alle möglichen Sprachen kann ich Gott loben und preisen. Und das ist so schön. Und ich sage euch, warum wir nachher in Sprachen beten sollten. Zungensprache ist eine Sprache, ist etwas, da wird was gelöst, da wird deine Zunge gelöst, Nummer eins. Aber da wird dein Reden gelöst, dein Reden wird freigesetzt. Du sprichst eine neue Sprache und du sprichst in fremden Sprachen. Nicht nur in neuer Sprache, sondern in fremden Sprachen. Soll ich euch sagen, warum? Unser Bruder lernt Französisch. Schön, Gott segne dich. Aber, weißt du, viele Probleme, die wir haben wir in unser Haus geholt. Weißt du, wir Zeichen, Symbole, die ziehen was an. Egal was es ist. Nimm ein Hakenkreuz. Wenn du ein Hakenkreuz malst, weißt du, da denkst du gleich an Adolf Hitler. Aber als wir in Indien waren, wir waren schockiert. An jedem Aufzug ist ein Hakenkreuz. Und überall, ja, und sogar der Polizist, der den Verkehr regelt, trägt ein Hakenkreuz. Ja, weil dort, das Hakenkreuz ist ein indisches Zeichen, kein deutsches Zeichen. Adolf Hitler hat es nur kopiert und ein bisschen verdreht und Sonne drauf gemacht und dann war es aus. Oder dann waren wir noch entsetzt, Davidstern. Ich dachte nur, die Juden tragen Davidstern. Aber was war, jeder Motorradfahrer hat sein Motorrad, viele Autofahrer, Davidstern, roten Punkt drin und dann fahren sie rot. Sogar das Rote Kreuz bei denen in bestimmten Gegenden mit dem Davidstern gezeichnet. Und jetzt habe ich gedacht, guck mal, ich dachte, die Juden haben das. Aber es ist ein Hexagramm, ein Zaubermittel und viele Leute wundern sich, ich habe einen Juden, nichts gegen Juden, aber ich habe einen Juden, der zu mir in der Seelsorge ab und zu mal kommt, hat Kopfschmerzen, hat Probleme, Blick nicht mehr vorne und hinten. Und sein Problem, ich bin bei dem mal auf der Toilette gewesen, selbst auf der Toilette Davidstern. Alles voll mit Davidsterne. Nichts gegen die Davidsterne, das ist Staat Israel. Jedes Land hat sein Wappen und sein Zeichen. Aber das ist ein Hexagramm, wenn ich anfange, diese Dinge zu verehren. Ich ziehe die Geister, die Mächte, die Dämonen, die damit verbunden sind. Hakenkreuz. Ich ziehe diese Dämonen an. Oder Hammer und Sichel. Ich ziehe die Dämonen an. Zeichen. Die unsichtbare Welt weiß, was das ist. Aber die sichtbare Welt und die dummen Christen manchmal, die haben keine Ahnung. Auch die messianischen Juden haben oft keine Ahnung. Die wissen selbst nicht einmal, sind sie Fisch oder Fleisch. Die wissen selbst oft nicht. Sie sind so ein Mischmasch. Schaf oder Fisch. Wir sollten herausfinden, was wir wirklich sind. Ich glaube an Jesus Christus. Er ist der Heiland der Welt. Halleluja. Zeichen sind Mächte. Und jetzt dieser gute Mann wundert sich, Migräne, Kopfschmerzen vorn und hin, die Glieder funktionieren nicht, nichts funktioniert bei dem. Aber alles voll mit diesem Hexagramm. Alles voll. Und wir müssen uns von Zeichen lösen. Und ich habe erlebt, sogar das Kreuz kann ein verhextes Zeichen sein. In aller Liebe, auch wenn das Kreuz ein christliches Zeichen ist. Ich habe eine liebe Schwester gehabt, Zeichen sind Mächte, die betet. Die war auf der Bibelschule, 3 Jahre Bibelschule und alles Mögliche. Aber sie war mit einer Freizeit im Norden, sie sollte evangelisieren und sagt, ich hätte so gerne den Heiligen Geist. Und habe ich gesagt, gut, wir beten, dass du während der Missionseinsatz den Heiligen Geist bekommst. Und während wir so beten, lese ich Spurgeons Andachten und da steht bei Spurgeons Andachten und löse sie und löse die, die an goldenen Kettlein gebunden sind. Und dann schaue ich die liebe Schwester an und sage, sag mal, du hast so ein Kreuzchen da an. Nichts gegen Kreuz. Wir glauben an das Kreuz. Und wir glauben auch an all diese Zeichen, die existieren da, die sind reell da. So an das Kreuz. Aber ich sage, Schwester, eine Frage. Wo hast du das Kreuz hier? Ja, das hat meine Schwester aus Spanien mitgebracht. Und sogar beim Priester war sie und hat sogar vom Priester segnen lassen. Habe ich gesagt, mach mal einen Test. Lass uns mal einen Test geben. Kannst du mir dieses Kreuzchen geben? Ich habe es eingesteckt. Und wir fingen weiter. Und in kurzer Zeit fing sie an, um in Sprachen zu beten. Löse die, die an goldenen Kettlein gebunden sein. Zeichen sind Mächte. Wir haben so viele Dinge erlebt. Wir denken, ja, das macht uns nichts aus. Wir sind geheiligt, gewaschen im Blute des Lammes, etc. Ich erzähle hier die Geschichte von meinen Kindern. Jemand aus der Elfenbeinküste bringt uns solche Figuren, geschnitzte Figuren. Und wir hängen das auf. Und plötzlich einer meiner Kinder fängt mit 10 Jahren Bettmessen an. Ja. Und ich weiß es nicht. Und da, eines Tages knie ich und bete ich in mein Büro und plötzlich mache ich die Augen auf und ich sehe diese 3 geschnitzte Figuren, diese Masken. Masken ziehen Dämonen an. Egal welche Maske das ist. Und deshalb, wenn du Probleme zu Hause hast, schau, ob du Masken zu Hause hast. Vielleicht musst du diese Masken ausräumen und fragen, wo kommen die alle her? Ja, aber das hat ein Bruder, geisterfüllter Bruder aus Afrika gebracht. Ein Bibelübersetzer sogar hat mir diese Maske gebracht. Und mir als Geschenk, weil wir unterstützt haben, diesen Bruder, und weil wir finanziert haben, als Dankeschön, Geld kann er nicht geben, aber sowas hat er mir mitgebracht. Der hat Unglück in mein Haus gebracht. Ich gehe zum Arzt, hilft nichts. Zum Psychologen, hilft nichts. Und dann kommt der Arzt selber und sagt, Herr Matudis, Sie haben Psychologie studiert, könnten Sie nicht Ihrem Sohn selber helfen? So, und dann passierte Folgendes, dass unser Standard, für mich war es ganz klar, diese Masken müssen raus. Masken lösen und binden, vieles musst du selber erledigen, was der Heiland schon längst erledigt hat, rausschmeißen. Und als ich rausgeschmissen habe, denn mein Junge musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer gehen. Er musste an diesem Götzen, weil das auch Götzen oder diese Dämonen vorbeigehen. Und deshalb wurde das alles so verursacht, nach meiner Erklärung. So wurde es verursacht. Als sie draußen waren, ohne Gebet und ohne was, war das Problem gelöst. Viele Probleme lösen sich von selbst, wenn du dein Haus ausräumst. Wir sollen nicht. Und jetzt kommen die Dinge, jetzt was passiert. Gott hat in 5. Mose 7 und 5. Mose 12 dem Volk Israel gesagt, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, fragt nicht, wie haben die Völker ihren Göttern gedient, wie haben sie angebetet. Kümmert euch nicht um den ganzen Götzenkult. Ihr sollt mir dienen und mich nicht vergessen und mich immer vor Augen haben. Und wenn du nach diesen Göttern fragst, will ich den Fluch bringen, den ich über die Völker gebracht habe. Und wir stehen manchmal unbewusst unter einem Fluch. Und wir müssen uns von diesem Fluch lösen. Da musst du deine Antiquitäten unter Umständen entmisten, liebe Schwester. Okay. Ich weiß Leute, die haben ganze Container entmistet. Die haben ganze Container entsorgt. Und das war viel Geld. Die Kristalle, die Steinchen und alle Mineralien und so weiter. Die haben das entsorgt. Und die sind frei. Die Leute, die das getan haben, die können plötzlich beten. Die können plötzlich die Hände hochheben. Viele Leute haben Probleme, die Hände hochzuheben. Weil da Mächte sind, die sie zurückziehen. Die sie runterziehen. Die sind vielleicht im Gottesdienst. Die sind in der Kirche. Die sind frei und happy und glücklich. Und Halleluja. Sind sie draußen. Wir haben sie gewürgt, sie kriegen keine Luft. Warum? Hier ist eine dämonenfreie Zone. Die Kirche ist eine dämonenfreie Zone. Hier wird keinem Raucherteufel einfallen, in der Kirche plötzlich Zigarette anzuzünden und zu rauchen während des Gottesdienstes. Im Wirtshaus ja, im Bierzelt ja, aber nicht in einer Kirche. Die Dämonen wissen ganz genau, hier wird nicht geraucht. Nur als Beispiel. Und so viel mit vielen anderen Dingen. Dämonenfreie Zonen. Und deshalb hast du in der Gemeinde, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wo zwei oder drei zusammenkommen, wo die Gott loben und preisen, das ist die Gegenwart des Herrn, da halten Dämonen nicht aus. Dann hast du auch keine sexuelle Anfechtungen, hast dies und jenes nicht. Hast nicht, weil hier dämonenfreie Zone ist. Aber du bist gerade draußen und bist schon dem Teufel ausgesetzt. Und deshalb musst du auch zu Hause eine dämonenfreie Zone schaffen. Dein Haus sollte dein Heiligtum für dich sein. Du solltest um dein Haus marschieren, dein Haus segnen, dein Haus salben, dein Haus mit der Herrlichkeit Gottes füllen. Und da solltest die Bibel ganz hoch oben hinsetzen. Und meine Eltern haben einen Spruch gehabt. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. So, und das Wort Gottes, ein Bibelspruch oder irgendetwas, das hält die Dämonen, diese Mächte fern. Nicht nur irgendetwas zu Zeichen. Weißt du, da ist so viel Aberglaube. Die Katholiken machen das am Heilig Drei Könige. Da gehen sie durch die Singerknaben, die gehen durch die Ortschaft und die machen überall so Zeichen. Also der Jahreszahl und dann Melchior, Belchior und wie, was sonst noch was. Und die machen da solche Zeichen darum. Und weißt du, diese Häuser sind gezeichnet für Dämonen. Hier haben Dämonen Zugang zu diesen Leuten und die Leute wundern sich, warum geht's mir so schlecht? Warum geht es mir so schlecht? Nicht nur die Heilige Drei Könige, das sind Mächte, die wir riefen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. So wichtig, dass wir auf die Zeichen achten, lösen. Wenn wir nicht aufpassen, der Tag wird kommen und wir sind schon mittendrin wahrscheinlich. Der Teufel, der Antichrist wird ein Zeichen geben, dass man ohne diesem Zeichen weder kaufen noch verkaufen kann. 666. Im Augenblick ist es noch nicht das große Problem für uns. Aber in dem Moment, wo es ein Stigma wird, wo es in deiner Hand oder an deiner Stirn gebrannt wird, oder wo du so eine Platte bekommst und dann nur noch durch die Schranke gehen musst und schon wirst du gelesen, also Johannes, mach du das, da braucht man keinen Personalausweis mehr. Da braucht man keine Identitätskarte mehr. Da wirst du plötzlich gelesen, während du durchgehst, so wie ich meine Lehrgut abgebe, das Lehrgut wird gelesen, ob das von der Firma sind oder nicht. So wirst du gelesen eines Tages. Und wir sind mittendrin mit diesem antichristlichen Zeichen. Wenn du das an deinem Körper tragen musst, dann wäre es am besten, du fängst an auszuwandern und suchst schon einen Platz irgendwo in der Wüste. SS hat die Leute gebrandmarkt. Und die waren für den Rest des Lebens gebrandmarkt. Aber jetzt mal dieses Zeichen, 666, das Zeichen des Tieres. Und die Menschen taten nicht Buße und die wurden gequält mit Geschwüren. Die wurden gequält mit Krankheiten, diese Menschen, die das Malzeichen hatten. Und die Frage ist, hast du schon das Malzeichen des Tieres? Womöglich. Und du wunderst dich, wenn ich gequält werde, wenn zwischen mir und Gott so eine Wand ist, eine Blockade ist, wenn ich die Stimme Gottes, Gott spricht, aber ich höre sie nicht. Gott wirkt und ich erfahre es nicht. Wenn solche Blockaden da sind, müssten wir uns fragen, vielleicht ist zwischen mir und Gott irgendwo so ein 666. Was es auch immer heißt, eine Menschenzahl, ist ein Zeichen eines Menschen. Es ist nichts Übernatürliches, ist keine große Offenbarung, glaub mir das. Eine Zahl, die sich die Menschen, die geben sich einander ein Zeichen. Ob es Hakenkreuz ist oder Davidstern ist oder Hindu-Zeichen ist, spielt keine Rolle. Es ist ein Hexagramm. Unter diesem Zeichen wirst du nie ein siegreiches Leben führen. Du wirst immer verlieren. Du wirst immer verlieren. Deshalb, wir brauchen ein Zeichen, auch nicht über das Kreuz. Manche Leute denken, das Kreuz wird so ein Zeichen. Es ist nicht das. Jesus. Und er wird ein Zeichen sein, an dem sich viele ärgern, an dem viele zerschellen, an dem viele zerbrechen, aber auch viele wieder auferstehen werden zum neuen Leben. Das ist Jesus. An diesem Namen. Und deshalb, nicht vom Kreuz, sondern von Jesus kommt uns die Kraft. Nicht vom Kreuz allein. Also deshalb diese Symbole so lieb und so wertvoll sie sind. Kreuz ist eine Mordwaffe. Ich liebe das Kreuz. Ich trage selber das Kreuz manchmal. Aber ich spüre, ich habe selber das Kreuz gesegnet. Ich habe selbst das Kreuz in der Hand genommen, selbst gesalbt, wenn ich das Kreuz trage. Deshalb, ich weiß, was ich tue. Dieses Kreuz ist ein Zeichen für mich des Sieges. Denn als ich in Israel war, in Jerusalem sind, ist verboten, sogar Fenster zu bauen mit dem Kreuz. Du darfst kein Fenster in Jerusalem bauen mit dem Kreuz, weil die hassen dieses Zeichen, solche Kreuzeszeichen. Wir sind erlöst worden durch das Kreuz. Aber das leere Grab ist das andere. Das leere Grab ist eine Botschaft. Jesus ist Licht hier, er ist auferstanden und er geht euch voran. Lösen und binden. Okkulte Besprechungen, Verwünschungen. Es ist so wichtig, dass wir uns von diesen Dingen lösen. Ich habe einen jungen Mann in Ingolstadt gehabt, in einer Zeltversammlung. Oh, was hat der gebetet? Und wenn er anfing zu beten, fing an zu schreien. War übermäßig laut, spielte verrückt. Er hat geschwitzt, schweißgebadete Hände, so hat er mit Gott gekämpft. Und irgendwie, es war heißer Sommer, in einem Missionszelt bete ich. Und plötzlich sehe ich, der hat eine Kette, eine Halskette. Und ich möchte heute Morgen, ich habe nichts gegen Halsketten, Gott segne euch. Aber ich will ein paar Sachen sagen. Manche sind an goldene Kettlein gebunden und haben keine Ahnung. Du kannst, der Teufel weiß, wer uns binden kann. Der braucht nur einen Anspruch, nur einen Zutritt, nur einen Eingang. Und dann sind wir geknechtet. Und er hat das offene Hemd gehabt und irgendwie während ich so mit ihm bete und er so weiter schwitzt und weiter nach Gott schreit, er hat wirklich Gott gesucht, ein ganz ehrlicher Kerl, der Gott gesucht hat, aber nie zu Gott durchgekommen ist. Und ich bete und plötzlich sehe ich diese Halskette und ich nehme mir die Freiheit und ich ziehe die Halskette raus. Und guck, und an diesem Band hängt ein Amulett. Und ich sage, ich weiß nicht, Matthias hieß er, glaube ich, sage, Bruder, was bedeutet das? Oh, da erschreckte sich zuerst und dann hört er auf zu beten. Und sage, was bedeutet das? Ja, das hat mir so ein Hanussen oder was weiß ich, was für ein Kauz mir verkauft. Das sollte mir Glück bringen bei Frauen, das sollte mir Glück bringen Finanzen, das sollte mir dort Glück bringen und so ein Glücksbringer. Ich habe gesagt, so, du hast die Halskette dir selber angehängt, die ziehst du auch selber aus und dann beten wir weiter. Brauchst du nicht mehr weitermachen. Das ist deine Blockade, deshalb schwitzt du, deshalb kämpfst du, deshalb kommst du nicht durch, deshalb, du streckst dich aus, aber Gott ist dir immer zu weit weg. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Das ist eine ganz einfache, simple, billige, primitive Kette, dass die nicht gerissen ist. Der hat mit aller Kraft angestrengt, die Kette zu reißen. Nicht funktioniert. Und ich sage, im Namen Jesu, sei frei. Und dann noch schreien, Herr, ich will frei sein. Die Kette reißt nicht. Der Teufel sorgt, dass Ketten nicht reißen. Dafür sorgt er. Und er hat nicht gerissen. Er hat gesagt, im Namen Jesu, sei frei. Ich habe nicht für ihn gebetet. Er musste selber die Kette aufmachen. Weißt du, für mich wäre es nur einfach, hinten zu gehen und die Schnalle aufzumachen. Fertig. Aber nein, man hat das Hemd selber angezogen, das Kettenhemd. Man muss auch selber ausziehen und selber ablegen und um Hilfe bitten, dass es abgelegt wird. So, und dann passierte Folgendes. Dann riss die Kette. Und so wie die Kette riss, lag der Mann lingelang auf dem Boden. Lingelang. Geister haben ihn verlassen. Da kommt sogar jemand vom Roten Kreuz und sagt, er braucht jetzt Erfrischung, er braucht das und das. Er lag lingelang. Als die Kette riss, lag der Kerl lingelang. Wir brauchen kein Roten Kreuz hier. Wir machen das selber. Und dann mit ihm gebetet. Und du, dann stand er auf. Frei. Anderer Mensch. Nicht mehr derselbe. Und wenn viele hinfallen, hat auch was der Teufel versucht, sich zu entziehen. Weißt du, wir haben die Salbung, den Heiligen Geist. Wir stehen vor dem Herrn. Wir leben vor dem Herrn und wandeln vor dem Herrn und so weiter. Und wir haben die Kraft Gottes, löst und bindet. Wir haben. Und vieles kannst du selber machen. Vieles solltest du selber machen. Und dann, wo du selber nicht kannst, solltest du um Hilfe bitten. Ich gebe euch, hat Jesus gesagt, nicht nur dem Petrus und nicht nur dem Papst und nicht nur der katholischen Kirche. Ich gebe euch Vollmacht und Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Dir, du hast Vollmacht. Fang mal an und dann nimm was. Es geht um Lösen und Binden. Einfach den Feind entwaffnen, offenbaren, bekennen und so weiter. Viele Menschen werden mit fremden Lehren herumgetrieben und wundern sich, wenn sie dann versklavt sind und nicht frei werden. Du musst dich erlösen. Taufe ist Nummer eins. Wenn du noch nicht getauft bist, melde dich. Wasser haben wir genug da. Und jetzt ist es schön warm, da kann man sogar im Tegeler See taufen, wenn es sein muss. So, aber wir wollen lieber hier taufen, weil es viel, viel schöner ist. Nur nebenbei. Also, das ist Nummer eins. Aber dann, Herr, das nächste Zeichen, Geistestaufe. Ich möchte in der unsichtbaren Welt frei sein. Und ich möchte die Freiheit haben. Und jetzt komme ich zum Punkt, Zungensprache. Zungensprache. Viele Probleme hast du dir eingeheimst durch Yoga, TM oder Esoterik, das ganze Hinduistische, das ganze Fernöstliche. Und jetzt brauchst du nicht herkommen und mit einem Hindu Deutsch beten, dem Hindu-Geist sagen, voraus und so weiter. Der Hindu-Geist versteht nicht, was das bedeutet. Treibt nicht mit fremden Geistern. Wir sollen uns nicht mit fremden Geistern Kulturen abgeben. So lieb und so schön die fremden Kulturen sind. Sind nicht auf unser Mist gewachsen. Wir sind Deutsche. Und nur wenn wir Menschen helfen wollen, können wir nur in Deutsch helfen, wenn es deutsche Probleme sind. Aber wenn es Hindu-Probleme sind, oder Pakistani-Probleme sind, oder babylonische Probleme sind, oder chaldäische Probleme sind, oder weiß ich sonst noch welche Art von Problemen, die irgendwo jemand herbeigeholt hat aus Alt-Babylon oder ägyptische Zeichen und Zauber und ägyptischer Spuk, dann musst du Ägyptisch sprechen. Und die Geister hören deshalb fremde Sprachen. Deshalb im Befreiungsdienst kannst du nur effektiv dienen, wenn du anfängst, in anderen Sprachen zu beten. Da werden die Menschen von selber frei. Weil der Geist muss hören in seiner Sprache. Fahr aus. Verlass ihn. Weiche. Geh zurück. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Sprachen beten. Nicht nur Gott loben und preisen. Das ist die eine Seite der Anbetung. Aber im Dienst um Befreiung, ist so wichtig, dass wir in fremden Sprachen reden und die Geister genauso aussprechen, so wie Jesus das tote Kind in Chaldäisch angesprochen hat. Mädels, steh auf. Er hat nicht Hebräisch gesprochen, hat auch nicht Aramäisch gesprochen. Es war Chaldäisch, was er gesagt hat. Steh auf, Mädel. Oder später in einer anderen Sprache, in Assyrisch, hat er gesagt, Junge, steh auf. Was er zu Lazarus gesagt hat, steht nicht in der Bibel. Aber hier war irgendwo ein Fluch. Ein Fluch kannst du nur brechen in der Sprache, von der es gekommen ist. Oder wie es rübergeschwappt ist. Nur in dieser Sprache. Deshalb, ich betone, dass Reden in Sprachen, Hindu-Probleme können nur in Hindu, in Sanskrit oder sonst wie, in Tamilensprachen oder in welcher Sprache auch immer gelöst werden. Deshalb, wir kämpfen nicht mit Waffen des Fleisches, sondern mit Waffen des Geistes. Und, weißt du, die Sprache... Was will doch der arme Teufel? Der versteht dich doch nicht. Du kannst ihn schütteln, kannst ihn an den Schopf nehmen, kannst ihn durch die Luft schmeißen. Der versteht dich nicht. Aber wenn du das in seiner Sprache sagst, dem Dämon in seinem Geist gebietest, und das Wichtigste ist, dass wir den Herrn persönlich kennen, da kommen doch die Schriftgelehrten, Söhne eines hohen Priesters. Satan, fahr aus im Namen Jesus, den Paulus predigt. Was hat der Satan gemacht? Da diese sieben Brüder durchgeschüttelt. Paulus kennen wir, um Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Die haben Jesus und den Heiligen Geist nicht persönlich gekannt. Nur vom Buchstaben her, nur aus den Büchern. Weißt du, und es ist gefährlich. Leute, es ist gefährlich, Bücher zu lesen. Erlöse uns von dem Bösen. Ist genauso wie die Schriftgelehrten, die Söhne des Käfers gemacht haben. Du kommst vom Bösen nicht frei, wenn du nicht eine persönliche Beziehung mit Jesus hast. Den Fluch bricht man nur, wenn man eine persönliche Beziehung mit Jesus hat und eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Hast du das? Paulus kennen wir. Paulus ist so ein Bild für den Heiligen Geist. Um Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Hast du Paulus? Hast du Jesus? Ist er in deinem Leben? Paulus hat viel in Sprachen gebetet. Paulus wäre nie nach Pergamon gegangen. Paulus hätte nie in Kleinasien gewirkt. Kleinasien war ein verfluchtes Gebiet. Kleinasien war ein verfluchtes Gebiet. Kein Apostel, auch der liebe Bruder Petrus, hat sich nicht hingetraut. Auch wenn er Johannes mitgenommen hätte, er wäre dort nicht hingegangen. Aber Paulus ging dorthin, ein Gebiet, wo noch niemand gearbeitet hat. Kein Apostel ist dorthin gegangen, hat sich gefürchtet. Und es gibt Leute, die haben Angst vor Dämonen. Und ich sag euch eines, ich liebe Petrus und ich mag den Petrus mehr wie Paulus, glaubt mir das. Oh, wenn ich zu wählen hätte, ich würde Petrus wählen und nicht Paulus. Das ist nur nebenbei. Ich mag ihn, sein Wissen und alles, okay. Aber Petrus ist nicht nach Kleinasien gegangen. Aber Paulus ist nach Kleinasien gegangen. Und das Geheimnis, bevor Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet und ich bin Gebiete begangen und in Gebiete gewirkt, wo noch kein anderer Apostel gewirkt hatte, da sagt er eines, ich bete mehr in Sprachen, wie sie alle zusammen. Ich bete mehr in Sprachen, wie sie alle zusammen. Das Sprachengebet, so, ob du es glaubst oder nicht, ist wichtiger, als du denkst. Sprachengebet. Ich bete mehr in Sprachen wie Petrus, Johannes, Thomas und Matthäus und Bartholomäus und all diese Brüder. Das sagt er. Das schreibt er schwarz auf weiß. Ich bete mehr in Sprachen. Der ist mehr in Sprachen vorwärts gegangen, im Glauben gegangen, als alle anderen. Die haben nicht nur gepredigt. Er ging in Sprachen nach Ephesus. Sich hingestellt und dann in Sprachen gepredigt, den Geistern gepredigt, den Geistern geboten. Und deshalb war der Teufel immer los. Paulus hat in Ephesus nicht gesagt, Diana ist nichts. Ich meine diese Göttin Diana, nicht die Königin. Die Diana ist nichts, hat kein Wort gesagt. Überhaupt nicht. Der tritt nur hin und plötzlich schreien die Leute dies und werfen wie Wilde, wie Verrückte, wie Barbaren, werfen Sand in die Erde, in die Luft und wirbeln alles auf. Dieser hat gesagt, Diana ist nichts. Groß ist die Diana der Epheser. Du siehst, die Geister regen sich auf. Wenn du anfängst, in Sprachen zu beten, die Geister regen sich auf. Plötzlich hast du nicht mehr mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Du löst etwas in der unsichtbaren Welt aus. Lösen und binden. Gott hat uns den Himmelreichsschlüssel gegeben. Und wir haben ja ersten Himmel, das ist hier unten. Der dritte Himmel ist der Thron Gottes. Und der zweite Himmel ist der Himmel, wo wir leben. Da ist Erzengel Gabriel dabei, Michael dabei, Raphael dabei. Da ist aber auch Luzifer dort. Alle miteinander, alle Engel zusammen vermischt. Und da dividierst du. Und dann sagst du, kommt her, ihr guten Geister, helft mir. Und da rufst du die Geister. Engel sind dienstbare Geister, die den Weg den Heiligen zubereiten sollen, für die Gläubigen zur Seite stehen sollen. Das sind Engel. Wie kannst du einen Engel rufen? Du musst in Sprachen. Die Engel sprechen nicht Deutsch, glaub mir das. Die verstehen Deutsch gar nicht. Aber du musst den Engel rufen in der Sprache der Engel. Und deshalb sagt die Bibel, rede dich in Engelzungen und rede dich in Menschenzungen. Das redet die Bibel. Wir müssen in Engelzungen reden können. Das ist ein Zeichen. Lösen und binden hat etwas mit unserer Sprache zu tun. Sei frei im Namen Jesu. Und er hat Kranke geheilt, zum Beispiel Petrus und die anderen. Und die haben immer mit Worte geheilt. Jesus hat die Dämonen mit Worte in Schranken gewiesen. Ein Wort. Und auch wir. Herr, sende ein Wort. Und dein Knecht wird gesund werden. Wir brauchen für unsere Heilung vielleicht ein Wort in Sprachen von Gott. Überleg einmal, was ich sage. Denk drüber nach, bete. Vielleicht brauchst du ein Wort in Lateinisch für die Krankheit, damit du geheilt wirst. Ein Wort in Griechisch oder ein Wort in irgendeiner Sprache. Gott muss dir ein Wort geben und plötzlich sprichst du das Wort über dein Leben aus und die Heilung ist da. Du brauchst den Schlüssel dazu. Das Codewort. Lösen und binden. Wir haben Autorität. Und ich gebe euch die Himmelreich Schlüssel. Das ist nur ein Schlüssel. Vielleicht nur ein kleines Wörtchen. Ein kleines Wörtchen. Dieses kleine Wörtchen kann den Unterschied ausmachen. Wir brauchen Autorität. Und zwar die von oben kommt, von Gott gegeben. Unsere Worte müssen von Gott kommen. Was sagst du über mich, fragt hier der Herr den Petrus. Was sagst du über mich? Nicht, was die Schulbücher über mich sagen. Nicht, was die hohen Priester über mich sagen. Nicht, was die Geistlichen über mich sagen. Was die Medien oder das Pöbelvolk sagt. Nein, was sagst du über mich? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist der Schlüssel. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alles, was Jesus ablehnt, hat kein Heil, keine Erlösung, keine Heilung, keine Heiligung. Alles, was Jesus ablehnt. Jesus ist der Schlüssel. An Jesus bindet sich Gott. An Jesus ist alles Gute und Wunderbare gebunden, das ganze Heil gebunden, verbunden mit Jesus. Und deshalb, Jesus ist der Schlüssel. Und das ist jetzt das Thema auch der ganzen Woche oder das Wochenende gewesen. In ihm haben wir alles. Die Lösung, was ihr hier in meinem Namen löst und was ihr hier in meinem Namen bindet, das ist gelöst. Trennst du dich. Wenn man die Wäsche wäscht, da brauchst du ein Waschmittel oder brauchst du Stoff, das genauso tief eindringt, wie der Schmutz eingedrungen ist. Deshalb Zungensprache, reden im Geist. Du brauchst etwas, das genauso tief eindringt in die Wäsche, wie der Schmutz, der eingedrungen ist. Und wenn du Heiligung brauchst, du brauchst etwas, das tiefer geht, als die Sünde geht. Und der Heilige Geist geht tiefer, als die Sünde geht. Der Heilige Geist geht tiefer, als die Sünde geht. Ein Mittel. Und deshalb die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt, unsere Predigt war nicht in menschlichen Worten, menschlicher Kraft, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Tiefenwirkung. Der Heilige Geist hat Tiefenwirkung. Und Symbole und Zeichen sind für die unsichtbare Welt. Die lösen etwas dort aus. Eine Lawine. Und schließlich hier unten poltert es nachher. Was wir hier unten sind, ist nur das Tal. So wie ich das Himmelswelt mir vorstelle, ist mir erlaubt. So die Himmelswelt. Oben ist der Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Dann geht's bergab. Und hier unten, und ob ich schon wanderte im Tal des Unglücks, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir sind im Tal alles. Das Leben der Menschen wird immer mit Tal verglichen. So, wir sind immer im Tal. Und da oben, die ganze Segnung, die ganze Herrlichkeit wird dort ausgelöst. Was ich hier unten bewirke, anstelle, ich sag nur, Hilfe! Hast du mal, geh mal doch raus auf die Straße hier auf dem Leopoldplatz und schrei mal kräftig Hilfe. Plötzlich kommt Feuerwehr, Polizei, die Leute kommen herbeigelaufen. Du musst nur probieren. Und du wirst sehen, die Leute, alle wollen dir plötzlich helfen. Hilfe! In Patna, das wo es ist, da unten. Ich habe nur was ausgetestet, was probiert. Da warst du, glaube ich, dabei und der Timo, haben wir ein Vogelnest gesehen. Und dann einfach hingeguckt. Der ganze Bahnhof mit fast 1000 Leuten, alle gucken dahin. Und ich, da stellen sich welche, die gucken genau in der Richtung. Was sieht er da? Einer war so, einer löst aus, einer guckt in eine Richtung. Fang an, in eine Richtung richtig zu gucken und alle gucken in diese Richtung. Warum wir keinen Sieg in unserem Leben haben, wir gucken manchmal in die falsche Richtung. Wir gucken nicht auf Jesus. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Alle haben geguckt. Da muss sogar noch die Polizei kommen und sagen, schaut nicht hin, da ist nichts. Da ist nur ein leerer Kasten. Da ist nur ein leerer Kasten, ein Vogelnest. Nicht hingucken. Schrei um Hilfe. Und der Himmel macht eine Mobilmachung. Schrei um Hilfe. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Das ist, wie wir was lösen. Du willst dich von deiner Not lösen. Du willst dich von deiner Krankheit lösen. Du willst dich von deinen Sorgen lösen. Du willst dich von deinen Problemen lösen. Schrei. In der Bibel wird nicht beten gesagt. Weißt du, die meisten Leute wissen nicht, was beten ist. Und ich habe schon gestern gesagt, weißt du, wir müssen aufhören zu beten. Es gibt viel, viel andere Dinge, die viel wichtiger sind als nur beten. Beten ist bei vielen nur betteln. Wir betteln nicht, Kinder Gottes. Wir bitten den Vater. Jesus, wie hat er am Grab von Lazarus gebetet? Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Amen. Das war sein Gebet. Und dann hat er sich umgedreht und sagt, Lazarus, komm heraus. Und schon bewegt sich was im Grab. Wir haben Anbetung. Wir haben Fürbitte. Alles ist richtig. Aber wir sollten zum Berg sprechen. Wenn du Probleme hast, du sollst nicht für dein Problem beten. Wir sollen aufhören, für unsere Probleme zu beten. Das ist nur, dem Teufel einen Gefallen zu machen. Wir sollen zum Problem sprechen. Berg, hebe dich von dieser Stelle weg. Ich kann dich nicht gebrauchen. Du stehst mir hier im Weg. Du blockierst mich. Du sollst zum Problem sprechen. Hast du ein Problem? Fang an, zu deinem Problem zu sprechen. Schreib dein Problem hin und dann predige dem Problem. Und ich sag dir, wenn du dein Problem erkannt hast, hier in dieser Welt, egal was es ist, Schwiegermutter, nein, Gott segne die Schwiegermütter, vielleicht der Nachbar, Gott segne die Nachbar. Die Menschen sind nicht die Probleme, aber schreib das Problem an die Wand und dann fang an. Und ich sag dir, was du manchmal machen musst, du musst die Probleme angehen im Namen des Herrn. Und ich sag dir, Probleme im Namen Jesu, ich gebiete dir. Und dann fangst du in Sprachen an zu sprechen, in Sprachen zu gebieten. Und ich sag dir, diese Probleme, plötzlich wird die Wand weiß. Nein, die Probleme werden sich lösen. Du musst zu deinem Problem sprechen. Das ist Beten. Du sollst zum Berg sprechen, nicht in Deutsch. Der Berg versteht nicht Deutsch. Da musst du in der Sprache der Schwerkraft sprechen. Da musst du in der Kraft des Universums sprechen. Da musst du ganz andere Sprache verwenden, wenn du zum Problem sprechen möchtest. Da musst du die Sprache sprechen, die der Berg mal gehört hat, bevor es entstanden ist. Und den Berg bis in die Wurzeln, in die Urgründe, in die Ursprünge zurückverweisen. Dort gehört hin, sink in dir zusammen, verschwinde. In Sprachen beten. Ich habe eine Geschichte gehört in Sinsheim oben oder bei Sinsheim. Die Leute, die dort in der Gemeinde sind, die glauben nicht an die Kraft des Heiligen Geistes, zumindest nicht so wie wir. Aber dort war ein Missionar zu Gast und der war irgendwo bei den Eingeborenen. Ein alter Bruder, ein alter Herr in Christus. Und da erzählt er die Geschichte, er kam zu einem Stamm. Und dieser Stamm wollte mit weißen Missionaren nichts zu tun haben, waren noch Kannibalen und Wilde. Und er wurde gefangen und da war er am Pfahl. Und er sagt, hörst du, der Häuptling, der kannte schon seine Bibel, sagt, du, in eurer Bibel steht drin, wenn ihr zum Berg sprecht, wird sich der Berg wegheben. So, mein Freund, jetzt stellt sich raus, ob euer Gott ein Lügner ist oder die Wahrheit sagt. Da ist ein Berg hier und diesen Berg möchte ich weghaben. Das ist unser größtes Anliegen, dann sehen wir nämlich zu unseren Feinden rüber. Und da haben wir die im Griff, im Schach, unsere Feinde. Und dieser Berg muss weg. Wenn der Berg bis dann und dann, und wurde eine Zeit gesetzt, wenn der Berg bis dann und dann nicht weg ist, bist du ein toter Mann. Entweder du oder der Berg. Es gibt nur zwei Dinge. Und er glaubt nicht an Zungenrede. Zungensprache ist vom Teufel für ihn gewesen bis jetzt. Also bis zu diesem Augenblick hat er Zungensprache nicht akzeptiert als eine Gabe Gottes. Du, und jetzt kommt immer, ich weiß nicht die Uhrzeit genau, aber er hat gesagt, und dann kam es immer näher. Und der zittert, der weiß, die verstehen keinen Spaß. Die kennen keine Gnade. Wenn der Häuptling sagt so, dann ist es so. Und er steht da. Und dann plötzlich sagt er, und das hat der Bruder erzählt, und plötzlich kam ein Zittern, mein Kind fing an zu vibrieren und ich fing an zu sprechen. Und ich sprach eine Sprache, die ich bisher nie gesprochen habe. Sowas habe ich noch nie gemacht. Und plötzlich fing an zu sprechen. Und was passiert? Die Leute legen ihre Speere nieder, knien sich hin und liegen wie tot zu Boden. Da hat jedem gesagt, was die alle in ihrer Geschichte getan haben. Und all die Anwesenden hat ihnen ihre Sünde offenbart. In ihrer Sprache. Und dann war die Sprache weg. Und alle da lagen, beten mit uns. Die lagen alle mit ihren Waffen. Das war das Geheimnis, wie der alte Bruder überlebt hat. In Sprachen. Und er fing an, in Sprachen zu sprechen. Und weißt du, was da passierte? Und während er in Sprachen sprach, kam ein Erdbeben und der Berg brach in sich zusammen. Es ist nicht ganz der Berg weg gewesen, aber in sich brach er zusammen. Er hat nicht mehr die Höhe gehabt, die er es hatte. Ein Erdbeben, was in dieser Gegend ungewöhnlich war für ein Erdbeben. Aber was ich sagen wollte, Reden in Sprachen löst in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt etwas aus. Du kannst manchen Menschen nichts sagen. Die werden es nicht annehmen. Aber wenn du in ihrer Sprache, jeder hörte die großen Taten Gottes in ihrer Sprache predigen. Wir haben hier einmal einen Lobpreisabend gehabt, war so schön. Und da haben wir im Geist gepredigt. Halleluja. Kennt ihr das noch? Wow, das war gut. Im Geist zu predigen. Und Jesus stieg hinab. Und weißt du, wo Jesus hinabgestiegen ist? 1. Petrus, lies mal nach. An die untersten Örter der Hölle, der Erde, und hat den Geistern gepredigt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Du kannst das Gefängnis gefangen nehmen, wenn du hinabsteigst und den Geistern predigst. Wir predigen manchmal viel zu viel den Lebendigen. Wir sollen anfangen, den Geistern zu predigen. Dass dein Kind zu Hause Probleme macht, das ist nicht das Kind. Das Kind ist ein liebes Kind und gehört dem Heiland, weil es Gott geweiht ist. Aber das sind die Geister, die Mächte, die das Kind besetzen. Und du musst dem Geist gebieten. Und weißt du, vielleicht ist es so Voodoo-Geist oder Hindu-Geist oder was weiß ich, was für Geist das ist. Mit Rausch verquickt und LSD, was da für Geister alle hineinkommen, das weißt du gar nicht. Und du musst gegen diese Mächte angehen und im Geist predigen. Lass uns aufstehen und mal im Geist predigen heute Abend, heute Morgen. Im Geist Mächte binden. Im Geist Wege frei machen. Nicht flennen und heulen und sagen, es geht nicht mehr weiter. Der Geist kennt keine Grenzen. Der Geist kann nicht krank werden. Der Geist kann nicht schwach werden. Lass uns alle, die an den Heiligen Geist glauben, besonders, und die, die nicht glauben, die sollen ihren Mund aufmachen. Und die da glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, du brichst Bahn heute Morgen in deiner Gemeinde. Du brichst Bahn in unserem Leben. Und wir reden zu Fürsten, Mächten und Gewalten in ihrer Sprache. Wir reden zu den alten Germanen in ihrer Sprache, Herr.